Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Buenos sera, ein zweites Mal zum abgefahrenen Podcast auf Italienisch. Oh nein, nein, wir werden nicht Italienisch sprechen, aber wir werden über Italien sprechen und was man in Italien machen kann. In der letzten Episode hat Axel ja erzählt, wie er seinen Toskana-Urlaub verbracht hat. Top 10, Flop 5. Und jetzt geht's um das Thema, was wir denn alles so zu beachten oder was alles zu beachten ist in Italien. Und von daher erstmal ein herzliches Willkommen an Axel und an Thomas. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Abend. Buona sera.
Hallo ihr beiden.
Hallo, schönen guten Abend. Das Italienische, das ersparen wir uns heute jetzt mal, oder? Hier, das ist...
Ja. Es wird italienisch genug, oder?
Sprache,
ja. Es ist heute jetzt wieder Service-Podcast und das ist typisch.
Oh ja. Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, der weiß, dass der Axel nicht unvorbereitet auf solche Reisen geht. In solche Urlaube hineinschlittert, sondern Axel hat sich wie immer Gedanken im Vorfeld zu solch einer Reise gemacht und hat auch sicherlich Dinge während der Reise mitgenommen, die er hier mit uns teilen möchte. Und da sind wir ganz gespannt, was eine Toskana-Reise noch an Vorbereitungen bedingt und an was man durchaus mal denken darf.
Also ich habe jetzt wahrscheinlich nicht jeden Aspekt, den man abdecken könnte, abgedeckt, aber ich glaube, es ist eine runde Sache und vermutlich viele Sachen sind gar nicht Toskana-spezifisch, sondern beziehen sich eben weitesten wahrscheinlich auf Italien.
Ja, der Mensch, Infos.
Dann lass uns mit Camping direkt anfangen, oder?
Camping? Mhm. Reisen. Ich sage immer Reisen. Wir gehen nicht campen, wir gehen reisen.
Das stimmt.
Ja, los. Also, Axel, erste Frage. Es war jetzt Sommerferien NRW. Das heißt, ihr wart im Juli unterwegs in Italien. War es denn wirklich voll? Oder wie war's?
Wir hatten ja, um das noch zu steigern, nichts, aber wirklich gar nichts gebucht. Also, wir hatten wirklich keinen einzigen Platz gebucht. Weder für die Hin- noch für die Rück- noch für dazwischen. Nichts. Na, gar nichts. Und war es voll? Nö. Wir waren auch ein bisschen überrascht. Cool. Es war nicht proppevoll, außer auf der Hin- und Rückfahrt. Auf der Hinfahrt war es so, dass wir in Luzern auf den Campingplatz wollten. Und die haben geschrieben, also sie nehmen keine Reservierung mehr an, aber meistens sind Plätze noch da und man soll einfach vorbeikommen, so ungefähr. Und wir kamen, weiß nicht, wir waren vielleicht so 17 Uhr oder so da oder 18 Uhr. Und da stand schon alles voll, außer Zelte. Und dann haben wir den nächsten Campingplatz angerufen und der sagte, nee, er hätte keinen Platz mehr für heute Nacht. Da dachte ich, ja, das geht ja gut los, unsere spontane Nichts-Vorbuchen-Sache. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und dann haben wir den dritten angerufen und da konnten wir dann übernachten. Und ab da, die gesamte Toskana, es war gar kein Problem. Wir haben alle Plätze buchen können, die wir wollten, zu den Zeitpunkten, die wir wollten. Wir konnten immer einen schönen Platz aussuchen. Also wir standen jetzt nicht auf irgendeiner Resterampe. Also perfekt. Mhm. Auf der Rückfahrt haben wir dann unser Glück mal so richtig herausgefordert. Wir hatten ja jetzt auch schon Richtung Ende Juli, also es hatten noch mehr Bundesländer Ferien und auch die Schweiz hatte komplett Ferien, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. Und da haben wir gedacht, ja Mensch, wir suchen uns einen Top-Platz am Gardasee und da fahren wir dann für zwei Nächte hin. Das hat dann am Ende nicht so gut funktioniert. Wir waren dann nochmal am Vierwaldstätter See für zwei Nächte. Aber da haben wir 20 Campingplätze abtelefoniert, die waren alle ausgebucht. Also ein Punkt als Info, das hatte ich nicht so geschnallt. Und das habe ich auch zum ersten Mal so erlebt in der Schweiz und in Italien, dass du einen Campingplatz anrufst und dann kommt so, Nummer ist derzeit nicht erreichbar. Oder der Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar. Habt ihr das schon mal gehabt? Mhm. Also wenn die Leute im Tunnel sind mit ihrem Handy oder so, na klar, aber
ja,
ein Campingplatz ist ja nicht im Tunnel. Das ist mir nicht nur einmal vorgekommen bei unseren 20 Anrufen, sondern bestimmt 7-mal. Das scheint so zu sein, dass die entweder nicht rangehen oder diesen Telefonanschluss irgendwie so schalten, dass da diese Ansage kommt. Das heißt dann wohl, die sind ausgebucht, habe ich mir jetzt mal so hergeleitet. Also wenn ihr das habt, wir haben nämlich bei den Luzern-Sachen, hatten wir nämlich erst gedacht, naja gut, die sagen, man soll vorbeikommen. Dann haben wir da mal angerufen, aber da ist keiner rangegangen und so. Dann haben wir gedacht, naja, fahren wir mal dahin. Ich glaube, das ist schon so der Hinweis, wenn die nicht ans Telefon gehen, dann lohnt es auch nicht mehr. Ja, da wollte ich einfach nochmal so loswerden, hatte ich nämlich bisher noch nicht so geschnallt.
Wie habt ihr denn überhaupt Plätze gefunden? Also wenn wir jetzt über das Suchen oder Buchen von Plätzen oder Anrufen sprechen.
Ja, also
Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben Apps benutzt und ich habe einen
neuen
Liebling bei den Apps. Wir haben letztes Jahr auf dem Caravansalon Camping.app interviewt. Die Macher und Macherin von Camping.app.
Ich erinnere mich gut.
Und der Vorteil dieser App ist, dass sie nicht nur Campingplätze drin hat, nicht nur Stellplätze drin hat, sondern die haben auch so Bauernhof-Campings, die haben Kooperationen zum Beispiel mit Park and Sleep und Alpaka und wem noch alles. Also die haben auch diese Plätze von den anderen Plattformen drin. Die kannst du nicht über diese App buchen, aber du findest den Platz quasi und siehst dann, dass du diesen Platz eben über Alpaka, Park and Sleep, Hinterland Camping, Vanside, 1000 andere irgendwie buchen könntest. Ne, so, das ist cool, weil du das in einer App siehst und nicht 5 Apps aufmachen musst, um die dann alle zu finden. Also meine neue Lieblings-App für ist nicht mehr Park4Night, sondern ist das tatsächlich. Und wir haben eher selten in Park4Night geguckt. Eher so, wenn es darum ging, mal irgendwo zu parken wirklich und nicht fürs Übernachten. Oder wenn man aktuellere Kommentare haben wollte von einem Platz oder so, das ist halt eine größere Nutzerbasis bei Park4Night. Das ist einfach so. Ne? Aber ist schon eine sehr coole App und die ist kostenlos. Ich habe aber gedacht, ach komm, die Macher sollen auch Geld verdienen und auch ein paar Euros haben. Es kostet, glaube ich, einmalig 12 Euro oder sowas. Und dann ist Lifetime, hast du dann die App. Hast du noch ein paar Zusatzfunktionen? Haben so eine Polar-Steps-ähnliche Sache, habe ich nicht genutzt. Du kannst noch ein paar Routen machen, kannst dir Favoriten machen und solche Sachen. Dann habe ich mich erinnert, dass wir in Italien vorletztes Jahr auch den Axi-Campingführer dabei hatten. Dummerweise habe ich mich da erst auf der Reise erinnert und habe dann gedacht, bestimmt in dem Regal, nein, hatte ich rausgemacht, dafür hatte ich irgend so einen Stellplatzführer für Deutschland dabei, so einen riesen Klopper, toll. Ja, auf jeden Fall meine Frau letztlich hat sich die Axi-App installiert und die haben wir exakt 0-mal verwendet. Also schon die Installationen waren graus, das hatte ich auch schon im Play Store gelesen und ja, also haben wir nicht benutzt.
Okay.
Also 1,99 Euro kostet die für einen Monat, wenn man dann Plätze sehen will. Das ist okay, wir haben das Abo dann wieder gekündigt und so und naja, aber die 1,99 Euro schaffen wir auch gerade noch. Aber das war es nicht.
Gibt's noch für Tipps, Axel? Du hast doch bestimmt noch ein paar Tipps für uns, oder? Zum Thema Camping. Camping in der Toskana.
Ich weiß, der Jan, der hat einen Vorzeltteppich, der ist so gewebt und ein bisschen dicker, ne? Da habe ich nämlich in Enkirch drauf gesessen. Beim Thomas weiß ich gar nicht. Hast du so einen Vorzeltteppich?
Oder sowas? Ja, wir haben einen etwas dickeren gewebten in klein. Wir haben aber auch einen großen, so eine Art gummiartigen, dünnen Teppich.
Wir haben nur so einen billigen vom Fritz Berger, so ein ganz dünnes, das ist mehr wie so ein Textil, sag ich mal, wie so ein gewebtes Textil. Also da bleibt kein Regen draufstehen, sondern das sinkt alles ab, ne? Also, oder läuft da durch. Das macht den Rasen auch nicht kaputt, weil es das nicht luftdicht abschließt und so, aber ist halt relativ dünn. Und ich würde sagen, ihr seid mit euren dicken, gewebten besser vorbereitet, denn es ist halt Italien und Toskana und da hast du eben selten ein gepflegtes Stück Rasen irgendwie an deinem Stellplatz, sondern das ist eben meistens so ein schotterartig, so eine Mischung aus Schotter und Staub, würde ich sagen. Also nicht schön, um sich das ins Wohnmobil zu tragen. Auch nicht schön barfuß und da ist so ein dickerer Vorzeltteppich oder wie auch immer man das Ding nennt, schon besser. Ja. Das würde ich sagen, das sollte man.
Guter Tipp. Haben. Ja.
Dann unsere Sunblocker habe ich übrigens gebraucht, ja, also diese Sunblocker, die man in die Markise einzieht, habe ich auch benutzt, zweimal.
denke ich mir, im Hochsommer, wo gefühlt wahrscheinlich immer die Sonne scheint, ja, wo sicherlich auch mal der Sonne zugewandt
ist. Na komm, es gab einen Tag mit Regen.
Genau, es hat einmal geregnet. Ja. Hallo?
Ja, das stimmt. Drei Wochen. Braucht es einen Rainblocker.
Rainblocker. Dass ich den nicht mit hatte, Mist. Den habe ich gar nicht, ja. Italienische Campingplätze, da muss man ein bisschen gucken. Und wenn man auch, wenn man die Sanitäranlagen nutzt und denkt, oh, jetzt mal schnell zur Sanitäranlage, dann kann sein, dass es kein Klopapier gibt.
Also mitnehmen, so wie früher.
Ja, wie früher, genau. Gott, es ist irgendwie nicht dramatisch, ne? Aber es ist unterschiedlich. Also mal haben sie welches und mal haben sie keins. Sieht man dann ja schon, wenn man den Platz irgendwie aussucht oder so, dann sieht man das ja meistens schon, weil das die Leute schon kommentiert haben. Aber zumindest sollte man nicht mit einer einzigen Rolle Klopapier losfahren vielleicht.
In Südeuropa sieht man ja auch öfter andere Toiletten, also nordeuropäische. Wie ist es da?
Du meinst natürlich diese wunderbaren
so weit südlich?
Stehtoiletten, die es auch im wunderbaren Frankreich gab oder gibt.
Genau.
Habe ich nur einmal gehabt, da gab es 3 Stehtoiletten und 3 normale. Also das war nicht so stark vertreten, wo wir waren.
Jetzt kommen wir zu einem Lieblingsthema deiner Family. Also das wird dann auch.
Ist ja auch ein bisschen dein Thema, ne, Thomas?
Das ist beruflich gesehen zwar mein Thema, aber familientechnisch gesehen ist es, glaube ich, ein sehr heikles Thema für den Axel. Wir hatten es im ersten Teil dieser Toskana-Episode schon. Thema Mobilfunk. Wenn der Axel nicht gut vorbereitet wäre, der hätte den Kopf abgerissen.
Da wäre ich keine 3 Wochen unterwegs. Da hätten wir nach 2 Tagen wieder nach Hause fahren müssen. Wenn das nicht klappt. Wir haben ja so einen kleinen Mobilfunkrouter von Netgear. Nicht so ein 800-Euro-Teil. Da gibt es ja diese tollen Nighthawk oder wie die heißen, M1 und so weiter. Diese richtig teuren und M5 und M6 und wie sie alle heißen, die so um die 1000 Euro kosten. So spendabel war ich nicht, weil wir ja auch gerade an so einem Technologiewechsel sind von LTE 4G auf 5G und so. Und da wollte ich nicht in einen LTE-Router 800 Euro investieren. Aber wir haben einen, da kann man auch externe Antennen anschließen, das brauche ich aber gar nicht. Und der hat so immer echt super Empfang und nett. AirCard heißt der, AirCard 810, wenn ich richtig mich erinnere. Und das ist auch ein LTE-Router, der ist ein bisschen schneller als diese 150 Megabit-Router, die es sonst so häufig gibt. Und um die 100 Euro kosten, der hat, glaube ich, 200 gekostet. Und den benutzen wir im Wohnmobil. Ich habe ja so eine O2-Karte, so ein O2-Vertrag, wo ich so Pakete buchen kann. Das funktioniert in Deutschland auch hervorragend, ist auch eine tolle Sache. Aber dummerweise ist im Ausland das inzwischen begrenzt. Der Stichwort heißt Fair Use Policy. Ungefähr, dass man Euro zahlt, kriegt man als Gigabyte so im Ausland. Das heißt, wenn das Ding 50 Euro kostet für einen Monat, unlimited in Deutschland, wie das bei meinem Vertrag so wäre, dann hat man ungefähr 50 Gigabyte Auslandstraffic. Das ist für uns leider zu wenig. Und deshalb lohnt das dann nicht, da die 50 Euro zu investieren. Ich hatte den Michael auch in der Vorbereitungsfolge da schon zugefragt. Der macht da nichts. Klar, als normale Leute braucht man da nicht so viel Gigabyte, aber mit den Kiddies sind 100 Gigabyte schnell weg. Und deshalb hatte ich mich informiert und bei unsere Freunde von Camperstyle, die haben einen Artikel dazu, Mobilfunk in Italien. Und ich habe mich halt einfach an dem orientiert, was die geschrieben haben. Habe mir dann, unsere erste Station in Italien war Como, ist ja direkt quasi hinter der Schweizer Grenze. Und wir sind auch als allererstes dort in den Supermarkt gegangen. Und so ein Glück, in dem Supermarkt gab es auch ein Iliad Corner. Iliad ist der Anbieter, sogar mit jemandem dabei. Das sind eigentlich so Automaten, möchte ich fast sagen, also mit so einer Kamera und einem Bildschirm und dann kannst du da dich durchtackern. Ich war aber ganz froh, dass der Mensch da war. Ein paar Sachen, da wäre ich nicht drauf gekommen, was man da eingeben muss. Unter anderem eine italienische Adresse. Haben wir einfach die vom Stellplatz genommen. Das interessiert auch keinen irgendwie weiter, was man für eine Adresse eingibt. Es muss sie aber geben. Und naja, die Postleitzahl von Como, die hat man dann vielleicht auch nicht so drauf und so. Ne? Schon ganz gut, wenn da jemand ist, der sich auskennt. Ich habe dann die Karte gekauft, die kostete 10 Euro Aktivierungsgebühr und 250 Gigabyte kosteten nochmal 12 Euro im Monat. Also zusammen 22 für einen Monat.
Das ist mal Fair Use.
Das ist Fair Use.
Also vom Preis her.
Genau. Das ist kostengünstig. Ja, wir haben das dann ja gemacht. Da muss man in so eine Kamera irgendwie so einen Satz reinsagen. I choose Iliad und so weiter. Und seinen Namen und so. Und dann Personalausweis wird da fotografiert und so. Und das hat aber dann letztlich habe ich dann E-Mails gekriegt, dass die Registrierung nicht funktioniert hat. Jetzt waren wir ja in Como, dann sind wir dann nochmal in Como in die Innenstadt gefahren und dann gab es da auch einen Iliad Store, also die Steigerung von Iliad Corner ist der Iliad Store. Es gibt auch übrigens einen Iliad Space, nur so, damit ihr auch ganz verwirrt seid. Das sind dann so kleine Mobilfunkläden, die irgendwie auch Iliad-Karten verkaufen. War ich auch, sehr geil, in Florenz. Eine Chinesin, die auch wirklich kein Italienisch und kein Englisch konnte und mir dann immer ihr Handy hingehalten hat. Ich habe dann was auf Englisch gesagt und sie hat das dann ins Chinesische übersetzt auf dem Handy. Sehr geil. So, auf jeden Fall zurück zu dem Mobilfunk. In dem Shop, die waren so nett. Ja, ich hatte ja jetzt, bin ja jetzt schon Kunde gewesen. Also die haben mir super geholfen, haben sich total Mühe gegeben. Und ja, man musste, also ein Reisepass war wohl ein bisschen besser als ein Personalausweis. Also mit dem Reisepass hat dann die Identifizierung auch geklappt. Und dann war das auch ruckzuck freigeschaltet. Und die Spiele konnten beginnen, sag ich mal. Genau.
Wenn du sagst, ruckzuck, Stunden, Tage?
Nee, Minuten. Also
Minuten. Okay, ja, das ist eine wichtige Info, weil wenn man nämlich dann im Land ist, ne? Wir hatten das damals ja in der Schweiz auch, das hätte normal 2 Tage gedauert und die Kollegin da hatte dann angerufen und dann ging das halt innerhalb von 3-4 Stunden. Mhm. Das wäre sonst sehr teuer geworden.
Das nach ein paar Minuten kriegst du eine E-Mail und zack, Identifizierung erfolgreich und so. Also war es bei mir. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das immer so ist. Ne? Aber in dem Shop waren super hilfreich. Ich war dann nochmal in Florenz im Shop. Übrigens unten im Bahnhof. Kannst du nicht hinnavigieren, weil Google kennt den Weg nicht. Und es gibt auch keine Übersicht, welche Shops wo sind. Interessant zu finden. Egal, auf jeden Fall, die haben mir auch total weitergeholfen. Irgendwie hat sich total Mühe gegeben mit Übersetzer. Er konnte auch kein Englisch und so. Und hat sich total Mühe gegeben. Und ich soll es dann eingeben. Ah, und so. Hat sich wirklich richtig Mühe gegeben, sich in den Account einzuloggen und zu gucken und so weiter. Ich wollte nämlich wissen, ob ich das kündigen muss. Ich habe ja jetzt einen Mobilfunkvertrag bei Iliad. Und in dem Account steht, wenn ich mich da einlogge, mit dem Handy, dann steht da, es wird im August verlängert oder es wird wieder im August, also im August wird wieder quasi, beginnt die neue Periode, steht da sozusagen so drin. Ich hatte das schon am Anfang gefragt und die haben gesagt, nee, das ist nur einmal und dann ist alles gut so. Dann bin ich jetzt in diesen Iliad Space mit der Chinesin, die mir dann gesagt, so geil, die mir dann gesagt hat, dass es kein Problem ist, irgendwie. Der habe ich aber nicht so vertraut, muss ich zugeben. Dann bin ich nochmal da in den Iliad Store in Florenz und die haben mir auch nochmal gesagt, nee, das wäre alles kein Problem, das wird automatisch enden. Und wenn ich da kein Guthaben habe, dann wäre halt einfach Ende und ich müsste da nichts kündigen und so. Und ja.
Hast du das bar bezahlt dann?
Nee, da musst du eine Kreditkarte hinterlegen.
Okay. So. Theoretisch könnten sie abbuchen.
Ja, also ich bin gespannt, to be continued. Ja. Genau. Also bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Kanal und so weiter. Ich weiß es noch nicht. Ich werde.
Vielleicht hast du ja ein 5-Jahres-Abo abgeschlossen und weißt es
nicht. Ich werde es sehen, ob es jetzt dann im August Geld einziehen oder nicht. Ich werde mir das angucken. Ich glaube es allerdings ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr. Wir sind ja in die Schweiz gefahren und bei Iliad kann man auch Auslandsguthaben. Da kann man 13 Gigabyte von diesen 250 kannst du auch im EU-Roaming verwenden. Und die Schweiz ist nicht mit drin, weil Schweiz ist nicht EU. Aber du kannst dir 5 Gigabyte Schweiz kaufen irgendwie. Und das habe ich mir mal angeguckt und da stand dann direkt, du kannst diese 5 Gigabyte Schweiz nicht kaufen, weil du nicht genug Guthaben hast.
Ja.
Und da dachte ich so, aha, das hätten sie jetzt auch einfach runterziehen können, ne, so.
Genau.
Gut, wir werden das sehen.
Spricht viel dafür.
Es spricht viel dafür, wir werden sehen, was so passiert und ob ich wieder nach Italien fahren muss. Ich meine, wenn du jetzt die 12 Euro ausgegeben hast, hallo, dann musst du da ja auch hin. Ja, also ich könnte es mir auch auf jeden Fall vorstellen.
Also wenn der Vertrag weiterläuft, könnten wir einen Deal machen, dann würde ich würde einen Monat übernehmen oder
ja,
so.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Dann schicke ich es dir.
Hätte noch einen Vorteil, wir könnten uns mal wieder live treffen.
Ja, genau, also entweder live treffen, genau, oder schickst. Genau, also, aber Mobilfunk ist relativ günstig und der Empfang war so semi, also der war okay. Es gab Punkte, hatten wir keinen Empfang, da hatte ich aber mit meinem deutschen Telekom-basierten Handy hatte ich Empfang. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, ne? Das ist ja in Deutschland auch so. Also, ja.
Ich schmunze da immer über diese Problematiken. Ich fahre einfach mit meinem Roaming durch die Gegend und bin sehr glücklich, dass ich nicht so viele Gigabyte verbrauche.
Ja. Das wird mir genauso gehen, Thomas. Ich hätte da auch keinen Stress mit, aber
Alles gut.
Man will auch einen netten Urlaub verbringen und für die Kiddies ist das wichtig.
Ja, ja.
Und
ist eine hilfreiche Information für wirklich die Reisenden, die wirklich.
Du, für mich auch, ne? Ich bin ja auch on the edge irgendwo mit dieser Fair Use Policy. Wenn ich meine Bilder hin und her synchronisiere, dann bin ich da auch ganz schnell, auch wenn wir sonst nicht viel machen, aber da.
Ja, und wenn du Fernsehen guckst oder jetzt so, dann kommen natürlich schon Gigabyte zusammen, ne? Aber ist ja nicht die Frage, wie viel Fernsehen guckt man und so. Aber egal. Also. Ja, Mobilfunk ist machbar. Ich würde in so einen Store gehen einfach. Ja, so, das findet ihr auf deren Webseite, findet ihr die Verkaufspunkte. Ich würde mir einen Shop suchen, also nicht einen Space und auch kein Corner, sondern einen Shop. Und das ist in den größeren Städten, gibt es das halt. Und dann.
Ja, du, wo wir gerade bei Geld sind, ne?
Ach, Geld. Ah.
Ja,
Geld. So über Geld redet man.
Aber ja, wissen wir.
Okay, ein gewisser Wein ist recht teuer, haben wir gelernt.
Wie viel Wein, genau.
Wie war es denn so, also preislich, das Camping, die Reise?
Unterschiedlich. Das Camping, würde ich sagen, ist ein Tacken teurer als bei uns auf vergleichbaren Campingplätzen. Auch wenn man jetzt so, ich habe ja gesagt, Florenz war der teuerste Campingplatz ever. Ja, also wir waren ja schon da in Südfrankreich auf diesem 5-Sterne-Platz mit 6 Pools und 3 Rutschen und so weiter. Habe ich auch mal erzählt vor 2 Jahren. Der war billiger als der Platz in Florenz, wo wir jetzt so eine schäbige Parzelle hatten, wie ich persönlich sagen würde. Ja, wir haben da drauf gepasst. Die war so vielleicht so 50 Quadratmeter, vielleicht waren es auch 60 Quadratmeter. Aber ist jetzt nicht so riesig, wenn ein Wohnmobil draufsteht. Und da ist meistens, muss man allerdings fairerweise sagen, der Strom mit drin. Das heißt, da fängt keiner an, noch den Strom extra und noch einen Hund und so, weiß ich nicht. Aber Personen gehen immer extra, der Platz kostet extra. Aber Strom ist dann da mit drin und die haben natürlich, und das kostet natürlich auch einfach Geld, diese Pools, ne? Also da wird das Befüllen Geld kosten, also das Wasser wird ja in Italien nicht kostenlos sein.
Ja, Pflege, Reinhaltung.
Und die Pflege mit Wartung und so weiter, die Filteranlagen und all der ganze Schnickschnack, das kostet natürlich schon Geld, ne? Das muss man fairerweise sagen, das haben die wenigsten deutschen Campingplätze, deshalb kann man es vielleicht auch nicht immer so perfekt vergleichen, ne? Genau. Also das war eher teurer, der Campingplatz. Also so 60 bis 80 Euro ist kein Problem. Da bist du nicht auf irgendeinem Luxus-Campingplatz unterwegs. Die Agri Campeggios waren günstiger. Also meine Nummer 1 in Montalcino hat zum Beispiel für 5 Personen 37 Euro gekostet pro Nacht. Was wieder für einen Stellplatz natürlich, weiß ich jetzt schon wieder, da fallen Leuten direkt Haare aus. Aber das ist halt auch Campingplatzniveau gewesen, ne? Mit Entsorgungsstation und Fernblick und 8 Leute nur und mitten in der Natur und mit Restaurant nebenan und so weiter. Also und Pool und überdachte Bereich hier und Duschen und so weiter. Ne? Also ja. Das ist, fand ich wieder relativ günstig. Auch wenn man jetzt mal so auf Alpaka guckt, Alpaka Camping, da nehmen die ja für eine normale Wiese 20 Euro. Da ist keine Dusche, kein Klo, keine Entsorgung, kein Strom, kein Pool, ne, alles nicht dabei und kostet trotzdem 20 Euro.
Halten wir fest.
Genau, essen gehen war aus meiner Sicht deutlich günstiger. Kennt man ja auch in Italien, Kaffee trinken zum Beispiel ist relativ günstig. Kostet oft 1,50 Euro oder sowas. Oder eine Flasche, große Flasche Wasser kostet irgendwie so 2-3 Euro. Das sind alles Sachen, die sind immer günstig. Gutes Essen gehen kostet auch gutes Geld. Das finde ich auch in Ordnung. Also finde ich auch nicht schlimm. Aber einfache Sachen kosten dann halt 10 Euro oder sowas, ne? So für ein Essen, das findet man ja hier schon eigentlich gar nicht mehr. Dann irgendein Hauptgericht, was 10 Euro kostet. Oder 12 Euro. Also bei uns kosten ja alle 20.
Ne? Ja, kann man schon von ausgehen.
Dann bleibt ja noch vielleicht 2 Sachen über, ne?
Ja, ist die Frage. Genau, wie habt ihr denn da gelebt überhaupt? Wart ihr oft essen? Fangen wir mal so an.
Wir waren oft essen, aber das entbindet uns ja nicht davon, trotzdem häufig einkaufen zu gehen, weil ja bei 5 Leuten der Kühlschrank schneller leer wird, als man ihn voll macht. Ja.
Da geht schon einiges durch.
Da geht schon was durch, genau. Wir haben uns übrigens beim Wasser für das entschieden, was wir auch mal vorher besprochen hatten. Ich hatte ja auch mal über Wasserfilter und sowas nachgedacht, hatten wir ja mal drüber gesprochen. Aber wir haben uns einfach für ganz normales Flaschenwasser entschieden und haben das auch konsequent genutzt. Es gab auch wieder so einen Bericht, nördlicher Bereich des Gardasees, da gab es wieder so eine Bakterienverunreinigung, sind irgendwie sich Leute mit Magen-Darm dann da irgendwie ausgefallen. Und ja, wir haben also im Prinzip immer auf Flaschenwasser gesetzt, außer wenn wir uns einen Tee oder sowas gekocht haben. Das kocht man dann ja eh ab, dann ist ja egal. Aber Lebensmittel sind vergleichbar teuer, vielleicht ein bisschen günstiger. Ja,
das. Was Wohnmobilreisen sind ja immer interessiert. Was kostet denn ein Liter Diesel im Vergleich zu Deutschland in Italien?
Ja, also das ist ja immer relativ. Wir hatten jetzt in Deutschland, haben wir so für 1,58 Euro den Diesel, den Liter Diesel getankt. Ich weiß nicht, was ihr jetzt so zuletzt hattet hier in der Gegend, aber das war so das, was wir in Deutschland zuletzt getankt haben, als wir Richtung Italien gefahren sind.
Hm. Ist, glaube ich, jetzt auch aktuell so ungefähr dieses Preisniveau.
So knapp unter 1,60 Euro. Und in Italien waren es zwischen 1,70 Euro und 1,90 Euro. Also ein Müh teurer. Ich habe auch halt mal für 1,80 Euro in irgendeinem Bergdorf getankt. In den Städten wird es dann ein bisschen billiger. Das ist, vielleicht hätte man es auch noch irgendwo billiger gefunden, an irgendeinem Supermarkt, weiß ich nicht. Aber das war so das Preisniveau. Klar, man kann auch an der Autobahn für 2,20 Euro tanken.
Aber ist ja hier genauso.
Genau, ist und ist ohnehin nur eine Momentaufnahme. Ja. Wer den Podcast vielleicht 4 Jahre später nochmal hört, ja, der wird schmunzeln und wird sich denken, was haben die erzählt? Was ist das?
Ja, genau. Ach, früher. Früher war alles besser. Ja, gut. Also es ist ein bisschen teurer gewesen, aber es ist vergleichbar. Ich glaube, das sind jetzt keine Welten an Unterschied. Während die Schweiz, also ich habe mich wieder gefreut über unseren großen Dieseltank. Die Schweiz, der Preis in der Schweiz, sowohl was Lebensmittel angeht, als auch was Diesel angeht, ist natürlich schon, auch Campings teuer, ist natürlich schon eine Herausforderung so für den Otto-Normalverbraucher oder normal.
Ja, da tankt man besser nochmal in Deutschland, um dann in Italien wieder zu tanken. Ja.
Und kommen wir mal zu einem unserer Lieblingsthemen. Nachgewiesenermaßen sind das, glaube ich, sogar mit die erfolgreichsten Episoden, die wir bisher veröffentlicht haben. Thema Wohnmobil-Diebstahl-Einbruch ist natürlich in südländischen Gefilden immer mal ein Thema, wo sich Menschen Gedanken dazu machen, muss ich jetzt Angst haben, dass mir da das Wohnmobil aufgebrochen wird, muss ich Angst haben, da zu übernachten, dass ich da irgendwie mich nicht wohlfühle, wie ist es euch da ergangen?
Also wir haben ja, du hast es gerade schon angedeutet, 2 Episoden dazu gemacht und das war ja auch von mir als Vorbereitung für Italien durchaus ein Punkt. Ne? Also ich habe ja auch mal gesagt, wir planen nach Italien zu fahren und ich habe drüber nachgedacht und Frank hat ja seine Sache auch aus Italien geschildert. Der Jorge von Camper Vendite hat was in Italien geschildert, wo er sich unwohl gefühlt hat. Bei Frank haben Leute kommentiert wohl, dass sie einfach nicht mehr nach Italien oder Frankreich fahren. Kann man natürlich machen. Kleiner Hint, also Schweden ist zum Beispiel auf Platz 3, wenn man es auf die Bevölkerung rechnet, bei den Diebstählen, also auch nicht mehr nach Schweden fahren. Naja, also ihr wisst, was ich meine, das ist schwierig, dann kann man quasi einfach das Wohnmobil abmelden und einfach nur noch zu Hause bleiben. Wir hatten ja ein bisschen was aufgerüstet, die Ketten an den Fahrertüren, wir hatten ein Safe nachgerüstet, ich hatte ein Zusatzschloss an der Aufbautür eingebaut und ich hatte dieses Bearlock Gangschaltungssperre statt einer Alarmanlage. Ich habe ein Medion AirTag, wie heißen die korrekt? Ich weiß es nicht, also so ein
Smart-Tag.
Smart-Tag, genau, ja. Danke. Aber es ist so ein AirTag-Nachbau von Medion. Den hatte ich im Wohnmobil versteckt und ich hatte mir so eine kleine TP-Link-Kamera gekauft, die man auch mit 12 Volt, die läuft dann mit 9 Volt oder irgendwas, aber wo man auch mit 12 Volt die betreiben kann und die dann ins Internet, Mobilfunkrouter, die dann ins Internet Bewegungen oder irgendwas meldet. Ne? Also das waren so die Sachen, die wir mit hatten und außerdem Menschenverstand und Bauchgefühl. Wir können wirklich sagen, wir waren ja jetzt nun auch in allen Großstädten, außer in Mailand, da haben wir jetzt nicht gehalten, da waren wir aber auch schon mal. Wir haben uns nie unsicher gefühlt. Also auch, wir sind ja auch nachts oder abends dann da durch Siena oder Florenz geschlichen und sind auch Bus gefahren und all sowas. Also wir haben nie irgendwie den Eindruck gehabt, oh, hier sind aber komische Typen. Kann natürlich Zufall sein, dass die gerade alle woanders waren. Kann sein, aber weiß ich nicht. Also wir haben uns nie unsicher gefühlt. Nichtsdestotrotz, es gab halt einen Punkt, wo wir unsere eigenen Vorurteile uns eingeholt haben. Ich habe tatsächlich ein Buch gelesen, da ging es um so die eigenen Vorurteile, die man eben so hat. Der wurde da angesprochen. Und wir kamen auf einen Parkplatz in Arezzo, der auch für Wohnmobile ausgewiesen war. Und da standen auch schon verschiedene Wohnmobile, einzelne Wohnmobile. Und da standen auch Wohnwagen. Und an den Wohnwagen waren Leute, und ich bin da kein Experte, ich würde sagen, das waren Sinti oder Roma. die wuschen da ihre Wäsche und da waren ganz eine Menge Kinder, die liefen da rum und so. Und ja, da hatten einen die Vorurteile sozusagen eingeholt. Wir haben also alle Sicherungen gemacht und so. Wenn man drüber nachdenkt, totaler Quatsch. Ich meine, wenn da jetzt in unser Wohnmobil eingebrochen wäre, hätte man die natürlich immer verdächtigt. Also die, und die wollen da ja in Ruhe mit ihren Sachen stehen und wollen da nicht verjagt werden und keinen Ärger mit der Polizei kriegen. Ist ja logisch. Also die haben sicherlich das geringste Interesse daran, dass in unser Wohnmobil eingebrochen wurde. Es ist auch nicht eingebrochen worden. Aber so, ja, das war mal so ein Punkt, wo wir irgendwie uns so ein bisschen unwohl gefühlt haben. Aber man, wenn man darüber nachdenkt, war das auch einfach ungerecht. Also es war halt so ein einsamer, großer Parkplatz, ein Stück weg. Also,
habt ihr irgendwo mal wild gecampt an irgendeiner Stelle? Also du musst es nicht sagen, wenn du es nicht möchtest.
Nee, haben wir nicht. Wir haben immer Campingplätze genommen oder ja, Stellplätze, weiß ich nicht. Also Agricampeggios oder in Italien waren es immer Agricampeggios oder Campingplätze. Und wir haben auch zum Beispiel in Pisa haben wir uns auf den Wohnmobilstellplatz gestellt, obwohl dann da die 2 Stunden 7 Euro kosten. Man hätte sich auch sicher nicht an irgendeiner Straße irgendwo das Wohnmobil parken können, kostenlos. Hätte man machen können, haben wir aber nicht gemacht, weil wir uns gedacht haben, naja, für die 7 Euro muss man den Ärger nicht riskieren. Ne? Also ja, wir haben versucht, unser Verhalten auch so ein bisschen anzupassen, dass eben die Gefahr gering ist. Supermarkt ist eben oft jemand im Fahrzeug geblieben.
Gut, nehmen wir mit, keine Angst. Keine Angst haben, nach Italien zu fahren. Nee. Nein, es ist klar, es ist, wie der Axel sagte, es kann dich auch woanders treffen. Also da muss man sich nichts vormachen. Einfach mit ein bisschen Weitsicht und vielleicht mit einer guten Vorbereitung an die Sache rangehen. Mhm.
Genau, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob diese Einbauten, die ich da gemacht habe, ob die jetzt was gebracht haben.
Ne? Das, naja.
Also so gesehen ist der Tresor natürlich quasi zum Beispiel eine Fehlinvestition, weil er nicht eingebrochen wurde. Ja.
Aber er bringt ein gutes Gefühl.
Das ist genau das, Thomas, was ich sagen wollte. Ich habe mir gedacht, alle wertvollen Sachen sind da drin, ja, alle Tablets, Notebook hatte ich mit und so, alles da drin. Wenn eingebrochen wird, dann haben wir noch alle wichtigen Sachen haben wir noch. Ne? Also ja. Ich finde das, also für mich persönlich ist das ein super Ding, ja. Ich, auch wenn ich schon mal mit dem Wohnmobil alleine unterwegs bin, dann schließe ich da auch schon mal den Fahrzeugschlüssel ein. Wenn ich jetzt laufen gehe zum Beispiel, dann nehme ich nur den Aufbauschlüssel mit, weil ich weiß, okay, also den Tresorschlüssel logischerweise auch. Aber das ist natürlich deutlich weniger Klumpatsch, als wenn man dann noch 3, 4 Schlüssel dabei hat. Ne? So, ja. Ja, genau. Also für mich top, aber wir haben ihn nicht gebraucht, in Anführungszeichen, Gott sei Dank.
Kommen wir zum nächsten großen Block. Verkehr, Verkehrslage, öffentlicher Nahverkehr. Ich habe noch ein paar Fragen hier. Wirst du dich gleich noch wundern? Ja, wie war denn der Verkehr überhaupt dort? Also wenn man die alten Filme guckt, dann würde ich sagen, in Italien ist ja Anarchie pur und Sodom und Gomorra, genau, irgendwie sowas. Wie hast du es empfunden?
Also ich hatte mich auf Schlimmeres eingestellt. Ich hatte mir gedacht, gut, also so ein Wohnmobil, ich weiß nicht, wie ihr damit fahrt, aber ich fahre um Kurven relativ langsam, weil hinten noch 3 Leute drin sitzen und ich auch nicht möchte, dass alles im Wohnmobil durcheinander purzelt. Jo. Das Wohnmobil ist ja auch hoch, das schwankt und so weiter. Insofern fährt man ja so mit 20, 30 um irgendwelche Kurven rum. Und das nervt natürlich, wenn man als Autofahrer dahinter ist, weil man natürlich auch 40 fahren könnte oder 50 oder so. Und da hatte ich schon gedacht, naja, da werden ja wohl einige hupend an mir vorbeifahren, irgendwie mit ausgestreckter Faust oder sonst irgendwas. Ist ein einziges Mal passiert, dass einer so genau an mir vorbeigefahren ist, aber ansonsten harmlos. Okay. Also erstens war sowieso relativ wenig Verkehr auf den Strecken, auf der Autobahn dann schon mal. Auf der Autobahn muss man sich halt überlegen, jetzt mit unserem Wohnmobil, ob man die linke Spur, ob das die richtige ist. Ja, also ich glaube, man darf so 120 oder sowas fahren, das ist für unser Wohnmobil ein bisschen viel. Vielleicht ist 90 auf der rechten Spur hinter irgendeinem LKW auch okay. Ja, ob jetzt die 10 Stundenkilometer mehr oder weniger, wir durften 100 fahren. Ob man jetzt die 10 Stundenkilometer noch machen muss, ne, so, also ob man vielleicht einfach hinterm LKW fahren kann. Also, aber ansonsten, das hat super geklappt, auch an den Mautstationen, das hat immer geklappt. Ich habe nur ein einziges Mal, habe ich die falsche Spur genommen, wo man dann ganz viel Kleingeld 8,60 Euro oder so in Kleingeld einwerfen musste. Das war ein bisschen doof, ich hatte da auch Karte gelesen, aber es sind wohl nur bestimmte Karten oder was. Ansonsten hat das immer perfekt geklappt, auch diese Mautboxen, die es so gibt, ich weiß nicht. Klar, kann man benutzen, hätte uns jetzt im ganzen Urlaub vielleicht, sagen wir mal, großzügig eine Viertelstunde gespart. statt an die Maut-Dinger zu fahren und mit Karte, mit Kreditkarte zu zahlen, so eine Mautbox und direkt durchzufahren, klar. Aber für mich wäre es jetzt das nicht wert.
Wenn du jetzt gerade über Maut sprichst, seid ihr denn viele Mautstraßen gefahren? Also fangen wir mal mit Italien, mit der Schweiz an. Da müsst ihr da wahrscheinlich irgendwie auch was bezahlen, ne? Mit größer 3,5 Tonnen.
Größer 3,5 Tonnen ist aber, soweit ich weiß, in der Schweiz billiger als kleiner 3,5 Tonnen. Wir müssen die Schwerlastabgabe zahlen auf allen Straßen. Okay. Und da kann man sich so einen Zehnerblock, sag ich mal, in einer App kaufen. Mhm. Die App heißt VIA, findet man dann auch, ne, wenn man nach Maut und Schweiz und so sucht. Die kann man dann im Prinzip einfach runterladen, dann kauft man sich über Kreditkarte oder wie, kauft man sich so einen Zehnerblock, kostet glaube ich 32,50 Franken oder sowas, also so sagen wir mal grob 35 Euro. Und das heißt, jede Fahrt, also jeder Fahrttag kostet einen 3,50 Euro. Das ist ja inklusive der ganzen Tunnel, also Gotthardtunnel zum Beispiel. Und damit ist es natürlich schon wieder schweinebillig, wenn man es denn öfter mal macht. Wir hatten jetzt 4 Fahrtage von den 10, haben wir jetzt verbraucht. Kann man jetzt 35 durch 4 teilen, das sind dann irgendwie, weiß nicht, 8 Euro irgendwas pro Tag. Das ist dann. Ja.
Okay. Und in Italien, wie seid ihr denn da gefahren? Also mich interessiert jetzt mal, wie viel seid ihr denn da überhaupt Maut gefahren? Hm. Also war das jetzt viel oder seid ihr nur ab und zu mal auf einer Autobahn ein Stück oder?
Nee, wir sind schon recht viel auf Autobahn unterwegs gewesen. Ich kann dir jetzt die Kilometerzahl nicht sagen, aber ich würde mal schätzen, dass wir so 800 Kilometer auf italienischen Autobahnen gefahren sind.
Okay.
Auch wegen Kinder und schlecht und so. Wir hatten das ja in den Top 10 oder in Flop 10 sozusagen drin. Natürlich gibt es auch schönere Straßen als Autobahnen, aber wenn man vorankommen will, ist es ja halt auch einfach gut. Gerade auf dem Rückweg, wir sind von Florenz direkt bis zum Vierwaldstätter See gefahren, da kommt man dann, also Florenz, Bologna, Parma, Mailand, ne, so Como, also das ist ohne Autobahn schon sicherlich nicht zu machen an einem Tag. Es waren 530 Kilometer.
Also hast du einen groben Überblick, was ihr am Maut bezahlt habt?
Ja, ich kann dir sagen, dass ein Kilometer ungefähr 10 Cent kostet.
Okay, ja, das ist eine Aussage. Das kann man rechnen.
Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was es zum Beispiel in Frankreich kostet. Also wir haben ja ein hohes Wohnmobil und ein großes Wohnmobil und so. Ich weiß nicht, ob das da mehr kostet, kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Aber wir haben ja eins, was über 3 Meter ist und so. Und das finde ich schon okay. Ja. Also die Preise, meistens hast du da irgendwie 4 Euro so und so. Einmal haben sie jemanden da sitzen gehabt, der hat 80 Cent kassiert.
Super.
Genau. Dem musst du es dann die Karte geben und der hat das dann da abgerechnet, genau. Ja.
Ja.
Da habe ich übrigens, da bin ich großer Fan, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung sagen will, da bin ich großer Fan von Wise, der Kreditkarte Wise, W-I-S-E geschrieben. Die haben nämlich eine super App, gibt sicherlich auch von anderen, aber die haben eine super App und die ist super zeitnah. Das heißt, wenn du da irgendwo zahlst, hast du quasi 2-3 Sekunden später, in meinem Fall auf der Uhr, den Betrag, den die abbuchen. Und du siehst nicht immer, was du bezahlen musst an der Mautstation. Also es ist nie falsch oder so. Oder auch manchmal, wenn du dir dann Eis kaufst und dann mit Karte zahlst oder so, dann halten die dir da so ein Lesegerät hin. Du siehst den Betrag gar nicht mehr, ne? Also den die da eingetippt haben, weil die da irgendwie die Hand drauf haben.
Könnten auch 300 Euro sein.
Könnten auch 300, genau. Das ist schon ganz nett, wenn man dann so besitzt und man sieht dann 4 Euro so und so, 3 Euro so und so, genau.
Ich mache jetzt auch keine Werbung, die DKB macht das genauso.
Okay.
Also bin ich auch sehr dankbar für.
Ja, ja, machen tun die das alle, aber ich kenne das von unserem Kreditinstitut, von unserer Bank, die machen es nicht so zeitnah. Also da kriegst du es auch, ein paar Minuten später oder so, aber nicht so 2 Sekunden. Wir haben noch nicht die Straßen, die sind sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich schöne, es gibt welche mit vielen Schlaglöchern und die Vorurteil ist, dass die alle zu schmal sind für Wohnmobil. Also als wir das erzählt haben, dass wir mit dem Wohnmobil in die Toskana fahren, ich so, oh, da sind wir mit einem kleinen Mietwagen, also es ist alles nur für Fiat 500 gemacht und so weiter.
Ja, ja.
Ja, also ich sag mal, die Italiener fahren auch nicht nur Fiat 500, die haben auch LKW und Busse und so weiter und da, es gibt sicherlich Straßen, die man wahrscheinlich nicht mit dem Wohnmobil fahren kann, aber die haben wir nicht gefunden. Also.
Ja, die gibt es aber hier auch.
Was ist eigentlich mit deinem Lieblingsthema Umweltzone?
Ja, das hatte ich auf dem Zettel, das habe ich mir aufgeschrieben hier. Das wollte ich wissen. Danke, Thomas.
Du bist unser Umweltzonenbeauftragter hier im Podcast.
Das hatten wir auch in der Vorbereitungsepisode schon, dass es eine ganze Reihe Umweltzonen gibt, auch unter anderem in Mailand. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Richtung Innenstadt fährt. Ne? Also, wir sind halt in keine echte Umweltzone reingekommen. Wir sind auch nie in die Verlegenheit gekommen, in so eine ZTL zu fahren. Das muss man wirklich aufpassen. ZTL steht irgendwie Zona Traffico Limitada oder so ähnlich. Verzeiht mein Italienisch. Also so eine verkehrsberuhigte Zone. Die haben da Kameras und dann wird es wohl kosten ein paar hundert Euro. Der Michael erzählte das auch von ein paar Freunden, denen das passiert ist. Durch so ein Dorf durchgefahren und dann, aber auf die Idee kommst du mit einem großen Wohnmobil sowieso nicht, durch ein Dorf durchzufahren. Da seid ihr Kastenwagenfahrer gefährdet, Thomas.
Ja, genau, weil ihr so schmal seid.
Ja.
Ich habe bei mir im Womo so ein Schild, so ein hinten für den Heckträger, wo die Fahrräder dran kommen. Das ist rot-weiß. So, und da gibt es die mit Reflektoren hinten dran und dann gibt es die in verschiedenen Ausführungen. Was ich weiß, ist, dass es die für Spanien besonders gibt und für Italien besonders gibt. Und ansonsten ist es eigentlich nur eine Empfehlung in Europa, die dran zu machen, wenn man über den Aufbau hinaus geht.
Reden Sie noch von zwei Schildern und so? Es wird noch immer komplizierter. Also
okay. So, wie hast du da Erfahrung?
Ja, also gut. In Italien werden ja, glaube ich, viele Verkehrsregeln eher so als Empfehlung genommen. Ja. Und also zum Beispiel Geschwindigkeitsangaben. Also wenn du da tatsächlich die Geschwindigkeitsangaben fahren würdest, die auf den Verkehrsschildern stehen, dann würden wahrscheinlich zu Recht Leute hupend an dir vorbeifahren. Die sind oft sehr, 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 sehr konservativ. Also da steht ganz oft 30 oder so, aber über Kilometer 30 auf einer Landstraße oder so. Also das wird oft ignoriert. Aber ich habe an jedem LKW, der hinten so einen Auflieger oder Anhänger hatte, auf jedem, zum Beispiel Autotransporter oder so, auf jedem war hinten so ein Schild dran. Also ich interpretiere, dass das in Italien ernst genommen wird mit diesem Schild. Ja, also das musst du hinten dran haben. Ob du 60 oder 90 fährst, ist egal. Aber das Schild muss hinten dran sein. Habe ich jetzt mal so interpretiert. Weiß ich nicht, ob so ist, aber wir haben auch so ein Schild und ich habe das hinten an den Heckträger gemacht. Den haben wir nicht benutzt, der war leer, also der war hochgeklappt. Aber da steht ja über. Und ich habe das nicht nur bei mir gesehen, dass bei unbenutzten Heckträgern so ein Ding dran war, sondern das ist wohl auch, wenn du eine Leiter hinten hast oder so, auf so einem Van, wo du auf Dachterrasse und so ein Kram oder irgendwie sowas, irgendwie so ein Ding irgendwie hast, bei einem Bulli, wo so ein Reserverad dranhängt, so ganz martialisch. Solche Sachen, da musst du wohl diese Warntafel dran machen. Und ich habe sie auch dran gemacht. Und ja. Die richtige ist übrigens die mit den 5 roten Streifen. Das ist die italienische. Okay. Und die mit den 3 roten Streifen, das ist die spanische. Ich habe so eine, die kannst du umdrehen. Also ich habe aber alle Varianten gesehen.
Ich habe eine. Ich habe eine. Ja.
Ich weiß nicht, welche. Nee, ich hab auch so eine Dreh-dich-um-Tafel.
Ja. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne?
Ja. Genau. Scheiße. Ja, und ich kann jetzt nicht mal nachgucken. Mein Wohnmobil ist immer noch on Tour.
Ja, ja. Mist.
Mit meinem Sohn. Mann. Ich kann nicht gucken. Aha. Ja, ich gucke nach.
Ich habe die mit so Kabelbindern da dran gemacht. Und dann muss man Licht anhaben. Tagfahrlicht haben ja heute alle moderneren Fahrzeuge. Ich habe auch einfach Abblendlicht angemacht. Ich habe das eingeschaltet und nicht mehr ausgeschaltet. Ich mache euch mal in die Show Notes mache ich euch mal ein paar Links vom ADAC. Der hat da so die wichtigsten Sachen für Italien zum Beispiel mal zusammengestellt. Kann man mal drüber fliegen, was einen so interessiert. Einen Punkt habe ich noch nicht und das war ÖPNV. Wir sind ja Bus gefahren in Siena und in Florenz. Also mit den öffentlichen Bussen vom Campingplatz dann in die Innenstadt. Habe ich schon erzählt, eine Fahrt kostet 1,70 Euro und das ist auch alles so ein Verkehrsverbundsbereich da. Und die haben eine App, die ist super schlecht bewertet, die App irgendwie, weiß ich, 2,5 Sterne oder so. Aber sie funktioniert, denn der Busfahrer verkauft keine Tickets und du kannst im Bus auch keine Tickets kaufen. Also es gibt auch keine Automaten im Bus oder so. Das heißt, es gibt zwei Varianten. Nö, es gibt eigentlich nur eine Variante. Du kaufst die Tickets beim Tabaki. Ja, es gibt so Tabakläden. Und die verkaufen Busfahrkarten. Auch nur gegen Bar, weil die dann auch manche Campingplätze machen das. Also in Siena, der Campingplatz hat das auch gemacht. Die haben dann gegen Bargeld, haben die dann auch Bustickets rausgegeben. Also zum ganz normalen Kurs, 1,70 Euro. Also jetzt nichts draufgeschlagen oder so. Als Service. Aber ehrlich gesagt finde ich das mit der Bus-App ein bisschen einfacher. Man kann auch in Florenz zumindest mit der Kreditkarte einfach eine Busfahrt lösen. Also kannst du an so ein Lesegerät die Kreditkarte dran klatschen. Haben wir nicht ausprobiert, aber scheint so zu funktionieren. Und dann zahlt er das. Und wir haben eine Kontrolle gesehen und wir sind tatsächlich in eine Kontrolle gekommen. Also die haben uns tatsächlich kontrolliert, als ich mit dieser Bus-App 5 Tickets gelöst hatte.
Ist das eine App für alle oder ist das jede Stadt eigen, so wie hier?
Ja, das ist so ein, für die Toskana gibt es, ich weiß nicht, ob die gesamte Toskana, aber für die Toskana gibt es halt eine App, die packe ich euch in die Shownotes. Das ist diese 2,5-Sterne-App und da kann man dann mit der Kreditkarte sich so ein 10er-Pack kaufen zum Beispiel oder sowas.
Okay.
Dann wird es nochmal billiger, dann kostet die Fahrt nur noch 1,55
Euro. Kommt mir so bekannt vor, als wir sind dann auch vom Gardasee nach Verona gefahren.
Hast du erzählt, ja.
Genau, da haben wir auch eine Busfahrt gebucht, auch mit einer App, aber ich kriegst jetzt so schnell nicht verifiziert, ob es die gleiche App ist oder ob es ein anderer Verbund ist, weil es ja nicht Toskana ist. Hm. Kann sein, dass es, aber nach dem ähnlichen Prinzip.
Hm. Genau.
Habe ich aber auch als ziemlich gut empfunden. Also es war leicht zu bedienen, es war auf Deutsch zu stellen und es war eigentlich.
Das ging da nicht, man konnte es auf Englisch stellen, was für mich jetzt auch ausreichend war. Aber die hat schlechte Bewertungen, warum auch immer. Man sieht da auch so den Busfahrplan, man kann dann gucken, wann fährt der Bus und ich will von A nach B und dann sagt er dir, welche Busse du nehmen musst und wo du hinlaufen musst und all sowas.
Man sieht ja in dem Link, den du geteilt hast, auch am Ende Toskana. Also es scheint ja ein Toskana-spezifischer regionale App zu sein.
Ja.
Okay, dann haben wir den Verkehr.
Jo, war's das zum Verkehr in Italien?
Ja. Es gibt sicherlich auch noch anderen Verkehr, aber da reden wir nicht.
Genau. Über. Und in so langweiligen Meetings kommt dann immer noch so am Ende so ein Punkt Sonstiges.
Ja, stimmt. In den schlechten Meetings, ne? Da sind dann die ganz, ganz spannenden Themen plötzlich drunter und die man gar nicht erwartet hatte. Ja, und da habe ich euch noch zwei Sachen zumindest vorbereitet und die drehen sich auf jeden Fall um die klimatischen Bedingungen. Wir hatten es schon in der vorhergehenden Episode, hatte Thomas, glaube ich, gefragt, also zwischen 33 und 36 Grad waren die Temperaturen, auch wohl für die Italiener relativ warm. Also die stöhnten da auch drunter und ich habe so eine italienische Wetter-App installiert und die hat auch immer vor Wetter gewarnt, also vor Hitze und so. Also die haben seit Wochen da so heiße Temperaturen und warteten quasi darauf, dass mal kühler wird. Also im Wohnmobil ohne Klimaanlage und Ventilatoren würde ich mal sagen, hältst du nicht aus. Ich habe mir so einen USB-Deckenventilator gekauft bei so einem deutschen Elektroschrottversender und der hat's getan. Also der läuft jetzt auch gerade, wo wir aufnehmen, habe ich vorhin auch gezeigt. Das ist cool. Also den kannst du irgendwo hinhängen und dann bewegt er die Luft und das ist ja klar, das ist Verdunstung, dann ist dann einfacher und so. Na, ihr wisst, was ich meine. Also Kühleffekt auf der Haut. Klar, Klimaanlage hätte man auch gebrauchen können wahrscheinlich. Also der Frank hat ja mal so Split-Klimaanlagen, so mobile Split-Klimaanlagen vorgestellt, die man sich so ins Fenster hängen kann. Habe ich auch verschiedentlich gesehen, dass Leute das hatten. Oder natürlich so eine große Klimaanlage. Wie gesagt, der Strom war immer mit drin. Also der wurde nicht extra abgerechnet. Das heißt, da kannst du auch deine 3000 Watt Klimaanlage permanent laufen lassen und dann 25 Grad im Wohnmobil haben. Ist nicht besonders umweltfreundlich, aber gehen wird's, ne? Also, aber ganz ohne drüber nachzudenken im Hochsommer, da würde ich sagen, ja, da denkt er nochmal drüber nach.
Kann ich komplett nachvollziehen. Also in aller Munde ist ja der sagenumwobene Max-Fan, genau. Mhm. Ich habe aber in Anlehnung an meinen Kumpel, der auch Camper ist, der hat sich selber einen Deckenventilator gebaut, habe ich das auch getan. Ich glaube, das habe ich bestimmt schon in einer der vorangegangenen Episoden erzählt. Zwei USB-Lüfter auf so ein Board geschraubt. Dieses Board kann ich ins Heki einklemmen und je nachdem, wie rum ich das einklemme, kann ich entweder die Luft rausziehen, nach draußen drücken oder eben andersrum. Und ich mache es in der Regel immer vorne so rum, dass ich die jetzt, sag ich mal, rausdrücke und hinten, wo wir schlafen, reinziehe, dass ich so einen Luftstrom erzeuge. Ja. Und das ist genau das, was du sagst. Du merkst, wenn die Luft, wenn du dann ganz ruhig liegst und die Luft zieht so über die Haut, das reicht in aller Regel schon, einfach ein bisschen Luftbewegung ins Wohnmobil zu bringen.
Ja. Weil das ganze Wohnmobil heizt sich ja auch auf, ne? Also wenn man eine langere Fahrstrecke hat und fährt auf der Autobahn und sind dann 37, 40 Grad, ist komplett durch die Sonne, dann ist halt auch alles 40 Grad, ne? Das ganze Fahrrad, alle Stühle, das Duschgel hat alles 40 Grad und das kühlt nicht so schnell ab, wenn es nur 26 Grad kalt
wird, ne? Einfach mal als Tipp mitnehmen, macht euch da vielleicht wenigstens Gedanken zu, weil wir haben nämlich dieses Setup auch in Livorno, das ist ja nun mal da auch schon in der Toskana seinerzeit und auf Korsika dann eben auch genutzt und auch gebraucht. Das ist genau wie der Axel sagt, wenn du dann die Fenster aufreißen, hast draußen aber windstill und es passiert einfach nichts im Mobil. Das kann ganz schnell unangenehm und unschön werden. Einfach mal irgendwie irgendwas mitnehmen, um Luft zu bewegen.
Genau, also diese USB-Deckenventilator, das ist so ein kleines Ding, so 40 Zentimeter, kann man auseinander machen, da ist es ein relativ kleiner Karton. Und USB-Buchsen hat man ja wahrscheinlich oder USB-Ladegeräte und oder eine Powerbank oder was auch immer. Und da ist ein langes Kabel dran. Und ja, also das Ding hatte im Dauereinsatz, weiß nicht, kostet, weiß ich, unter 15 Euro. Zweiter Klimatipp, wo ich auch erst ein bisschen gebraucht habe, um da drauf zu kommen. Der ist nicht schwer, da werden vielleicht auch einige jetzt die Augen verdrehen. Der Kühlschrank, unser Absorberkühlschrank, der kühlt am besten, wenn er mit Gas betrieben wird. Das gilt auch für die Fahrt. Also ich habe einen Kühlschranklüfter, aber ich habe nicht so bedacht, dass wenn man den auf Automatik stehen hat, dass der zwar, wenn der Motor aus ist, natürlich Gas benutzt, weil man keinen Strom angeschlossen hat, aber wenn man fährt, dann benutzt er diesen unsägliche 12-Volt-Sache und da passiert natürlich gar nichts. Also da hatten wir dann natürlich auch so 16, 17 Grad im Kühlschrank, was nicht optimal ist für einen Kühlschrank. Und auch mit Strom funktioniert unserer jedenfalls nicht so tipptopp. Also da kommt er nicht auf die gleichen Temperaturen, als wenn man den auf Gas umstellt. Also ich habe ihn einfach dann trotz kostenlosem Strom einfach dann auch tagsüber mit Gas betrieben. Nachts habe ich ihn dann über Strom laufen lassen, weil das auch nochmal einen Tacken leiser ist. Und dann gehen auch die Lüfter aus. Aber nachts macht man den auch nicht so oft auf und zu.
Ist ja das, wo ich auch immer schmunzel. Wir hatten das auch schon als Kompressor. Kühlschrankbetreiber in unserem Mobil, die Wahl hatte ich ja nicht, aber er ist nun mal drin, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen, dass es noch Absorberkühlschränke gibt, weil mir ist kein wirklicher Nachteil unseres Kompressorkühlschranks bewusst, außer dass ich jetzt natürlich sagen könnte, okay, wenn ich mal keinen Strom habe, kann ich ihn über Gas laufen lassen, aber ja. In aller Regel habe ich immer Strom, entweder die Batterie hat Strom oder ich habe halt Landstrom. Und ich habe halt diese ganze Thematik nicht. Ne? Der überhitzt nicht, der kühlt halt. Also im Sommer reicht es eigentlich auf 3/4 Stelle, diesen Regler, diesen typischen Regler, den man hat. Ja, aber gut, es ist halt so. Viele haben halt einen Absorberkühlschrank, von daher ist es ja ein guter Tipp.
Ja, ich hätte auch gerne einen anderen. Unsere heizt auch nicht so gut. Kühlt nicht so gut, sorry. Also der heizt manchmal doch schon extrem. Also wenn du da nicht den Lüfter, den wir oben nachgerüstet haben in dem oberen Auslastding. Also wenn du da nicht den anhast, dann kühlt er quasi gar nicht mehr.
Ja. Ja. Also das war nochmal so ein Punkt, wo ich insbesondere für die Fahrt, so dumm eigentlich, aber nicht drauf gekommen bin, dass wenn der auf Automatik steht, dann nimmt er halt irgendwie 12 Volt, was dann wirklich gar nichts mehr erbringt. Und
ja. Also kann ich bestätigen, Gas und den Lüfter an macht durchaus Sinn.
Ja, Axel, was können wir denn als Service-Podcast noch anbieten, um noch so ein bisschen italienisches Flair unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bieten, die vielleicht sagen, wir machen das auch bald auf dem Weg nach Bella Italia in die Toskana. Service-Podcast. La Musica,
richtig. Ja, also ich packe euch nochmal eine Playlist in die Shownotes von Spotify, wenn ihr da Spaß dran habt. Genau. Und außerdem, ich habe mir eine Karte in der Toskana gekauft. Ich bin ja großer Landkartenfan. Die Hörerinnen und Hörer, die das länger schon dabei sind, die wissen das. Packe ich euch auch mal einen Link rein. Ich habe den in der Toskana gekauft. Gut, glaube ich, nochmal so eine Karte zu haben, damit man noch besser sieht, da kann man langfahren und das sind die Straßen und die sieht aber kurvig aus. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Hilfe, wenn man da unterwegs ist und entweder kurvige Straßen fahren will oder sie vermeiden will. Ja.
Genau, je nachdem. Ne?
Ansonsten vielleicht noch Ergänzung zum Verkehr oben. Alle Straßen, die SP heißen oder SS, also und dann eine Nummer, das sind auf jeden Fall Straßen, die kann man bedenkenlos fahren. Da fahren nämlich auch Busse, LKWs und sonst was drauf rum. Also da wird man niemals unter irgendwelchen Balkonen hängen bleiben oder so. Und alle Straßen, die keine Nummern haben und so weiter, da müsst ihr dann mal richtig aufpassen, wenn ihr die fahrt. Da würde ich erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen. Jungs, es war mir ein Fest, euch Italien und all das näher zu bringen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Jan schreibt schon ganz eifrig mit. Das könnt ihr nicht hören, aber ich kann es sehen. Für eure Italien-Urlaube, Thomas war ja auch schon mit Livorno und so, war ja und am Gardasee und so auch schon öfter da. Da hast ja auch einiges schon wiedererkannt, hast ja schon gesagt.
Trotzdem macht das Appetit. Die Toskana, unbedingt.
Sehr schöne Landschaft, sehr leckeres Essen, sehr leckerer Wein. Auch der günstige schmeckt ganz gut. Und man muss nicht unbedingt Brunello kaufen. Aber man kann. Ja.
Ja.
Ich glaube, 3 Kisten Wein haben wir mitgebracht. Aber es war nicht alles Brunello.
Das wäre wow.
Das hätte die Urlaubskasse gesprengt.
Muss ja jetzt bis zu den Herbstferien reichen, ne?
Bevor wir uns gleich davon machen, ne, wie immer, wie ihr das kennt, am Ende unserer Episode, wir haben, glaube ich, noch eine Rückmeldung erhalten. Mhm. Da würde ich, da schaue ich mal ganz fragend den Jan an. Der weiß.
Ja, genau. Weil ich auch den YouTube-Kanal administriere, ist er mir natürlich dann auch in die Finger gefallen. Ein Thomas hat uns geschrieben und im Prinzip ist das wieder so eine ganz lustige Geschichte, die da passiert ist. Also, Thomas schreibt: Vielen Dank. Zufällig auf euch gestoßen und der Camper war Money. Und wir glauben, das ist der Kollege, der dem Thomas gesagt hat, dass dieses reservierte Bereich in Enkirch reserviert war. Das war das, was wir in der Enkirch-Episode erzählt haben.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht genau, aber das könnte sein. Das würde zumindest logistisch passen. Und warum meinen wir das? Er schreibt dann weiter: Tolles Ding, was ihr macht. Gruß, Thomas, der Platzwart von Enkirch. Und PS, die Platzwartdame war Jana. Also Thomas hat uns geschrieben, also der Platzwart hat uns geschrieben und Jana ist uns jetzt dann namentlich auch bekannt. Und ja, vielen Dank für diese Rückmeldung.
Liebe Grüße nach Enkirch an Thomas und Jana. Also
macht einen guten Job. So muss es sein.
Es gibt ja Leute, die fahren da öfter im Jahr hin, sogar nach Enkirch. Ich war dieses Jahr ja schon zweimal da. Mhm. Weiß gar nicht, ob da alle schon von euch zweimal da waren dieses Jahr.
Womöglich schaffen wir das. Mhm. Noch. Mhm. Noch ist ja ein bisschen Zeit. Der Sommer ist noch ein bisschen hin. Schön. Mehr erfahrt ihr natürlich in den nächsten Episoden. Da müsst ihr halt dranbleiben. Cliffhanger.
Ja gut. Haben wir sonst noch Rückmeldungen im Moment? Parat?
Keine vorbereitet.
Ja, dann bleibt mir zu sagen, ich hätte gerne auf Basis der letzten beiden Episoden immer eine Handbreit Wein im Glas.
Mhm. Ah, jetzt hast du es mir weggenommen.
Ja, ich wollte Brunello sagen. Immer eine Handbreit
Brunello. Brunello wollte ich nämlich, wir, glaube ich, alle drei sagen.
Ja, dann schwenke ich um. Die Italiener, also das derzeitige absolute Innengetränk ist ja der Aperol. Dann nehme ich die Handbreit Aperol im Glas und ihr dürft den Wein Brunello oder einen anderen Wein benutzen. Machen wir es so.
Dann nehme ich eine Handbreit, ich glaube, Biera Moretti, ist es nicht so?
Ja,
ich
glaub, gibt es, ne? Ja. Und Peroni noch.
Ja. Dann nehme ich davon eine Handbreit.
Okay, ich nehme die Handbreit Morello und Morello? Quatsch. Brunello.
Morello, das ist was anderes.
zu viel Camping, wenn du zu viel Camping machst.
Du, eine Handbreit Morello hilft dir nicht. Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, stimmt. Dann nehme ich doch Brunello und wünsche euch eine gute Zeit und viel Spaß im Sommer.
Vielen Dank nochmal, Axel, fürs Mitnehmen auf diese Reise in die Toskana.
Sehr gern, dankeschön.
Danke und tschüss.
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 Nee, ciao.
Ciao.
Ciao, Bell.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.